NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. Juli 1863. Der Geburtstag des österreichischen Schriftstellers und Kritikers Hermann Bahr.
Ein mächtiger Rauschebart, eine Mähne wie ein Löwe. Eine Mischung aus Karl Marx und Kaiser Franz Josef. Doch an der Brust des Herrn zwei Wickelkinder. Wer die Säuglinge sind? Die Dichter Hugo von Hoffmannsthal und Arthur Schnitzler. Und die männliche Amme auf dieser Karikatur aus dem Wien des Jahres 1897? Hermann Bahr, Literatur- und Theaterkritiker, Essayist, Dramatiker und Romanautor. Geistreicher Tausendsasser zwischen Wien, Paris und Berlin und einem Dutzend anderer Stationen. Der Herr aus Linz, einer von vielen Namen, die er trug. Geboren heute vor 150 Jahren in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Hermann Bahr hatte eine einzigartige Begabung. Sie beruhte auf seiner genialen Nase. Mit der spürte er heute die Berühmtheiten von morgen auf. Bahr war das Trüffelschwein des Fins des Siècles.
Mir ist Witterung für Talent gegeben. Wenn irgendwo Talent erscheint, spür ich's an einem Zucken in mir. Und dass es Talent in der Welt gibt, beseligt mich. Die Sonne scheint dann noch einmal so schön.
Hermann Bahr gilt als Entdecker und Förderer der Literaten des sogenannten Jungen Wien, als der, der den Staub aufwirbelte in einer Kunst- und Kulturszene von gestern, nein, vorgestern, so verschlafen, dass der in Deutschland und Skandinavien herrschende naturalistische Zeitgeist, den der flinke Bahr schon wieder überwinden wollte, in Wien noch kaum in Erscheinung getreten war. Die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel-Pelloquin.
Wenn man so will, ist der Naturalismus ja in Berlin erfunden worden.
Ein blasser junger Mann namens Gerhard Hauptmann hatte 1889 ein Sozialdrama mit dem Titel »Vor Sonnenaufgang« auf die Bühne des Berliner Lessing-Theaters gebracht. Das Stück über eine zwar reich gewordene, aber moralisch verkommene, dem Alkohol verfallene Bauernfamilie hatte erst einen Skandal provoziert, dann aber dem Naturalismus in Deutschland zum Durchbruch verholfen.
Die Österreicher haben das nur zum Teil erst mal ein bisschen nachgemacht mit ihrer Zeitung Moderne Rundschau.
Der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen war 1891 kurz in Wien gewesen, wurde auch unglaublich gefeiert.
Ansonsten war die österreichische Literatur um diese Zeit Ferdinand von Saar, Maria Ebner-Eschenbach, das war pures 19. Jahrhundert. Und dann hat sich aber doch in Österreich schon so eine kleine Gruppe gebildet mit Hugo von Hoffmannsthal, Richard B. Hoffmann, Arthur Schnitzler, die gab es schon, als Bahr 1891 im Frühjahr wieder nach Wien kam. Er kam wieder nach Wien, er hat ja schon mal dort studiert.
Bahr hatte anschließend in Berlin und Paris gelebt, war viel gereist.
Und er kam mit neuen Ideen aus Paris, mit denen er sozusagen den Berliner Naturalismus besiegen wollte. Die Überwindung des Naturalismus ist dieses wichtige Buch, das er 1891 geschrieben hat.
In Paris war Bahr mit der französischen Dekadenzbewegung in Berührung gekommen, mit L'art polar, mit der Idee, dass nur das subjektive Empfinden, die seelischen Schwingungen des Künstlers zählen und nur die reine Form, nicht der Inhalt. Dem realitätsgesättigten Naturalismus konnte er nun nicht mehr viel abgewinnen. Worum es ihm ging?
Eben nicht mehr die äußeren Determinanten des Menschen zu beschreiben oder die sozialen Umstände und so weiter, sondern nach innen zu gehen. Wir müssen das Außen zum Innen machen, war sein Programm der österreichischen Variante der Moderne.
Hermann Bahr als Geburtshelfer des Wiener Fins des Siècles. Als Amme, die Österreichs noch in den Windeln liegenden Talenten, die Ästhetik von übermorgen gleichsam mit der Muttermilch einflößt. Die Karikatur von 1897 ist ein wenig seltsam. Immerhin ist Arthur Schnitzler ein Jahr älter als Bahr. Trotzdem trifft sie ins Schwarze.
Er sah sich immer als derjenige, der diese jungen Talente aufgespürt hat und entdeckt und gefördert hat. Sozusagen als Mentor dieser Gruppe des Jungen Wien ist er ja aufgetreten. Hat ihnen auch ein Publikationsorgan verschafft mit seiner Zeitschrift Die Zeit. Also er ist derjenige, der dieses retardierte, zurückgebliebene Österreich künstlerisch auf Vordermann bringt.
Dabei war der Nothelfer der österreichischen Literatur, wie sich Bahr nannte, in jungen Jahren an Literatur oder Theater überhaupt nicht interessiert. Der Sohn eines Linzer Notars studiert in Wien ab 1881 Nationalökonomie, stürzt sich in die radikale Politik, begeistert sich für den Sozialismus und benimmt sich kräftig daneben. Er wird zum Anhänger des völkisch gesinnten Georg von Schönerer. Der österreichische Führer der sogenannten Alldeutschen Bewegung beschwört eine Gemeinschaft aller Deutschen über die deutschen Reichsgrenzen hinweg. 1883, in einer Rede zum Tod des Komponisten Richard Wagner, feiert Bahr eine großdeutsche Republik als heilige Sache. Das Ergebnis ist, Bahr, keine 20, fliegt von der Uni. Der junge Wilde versucht es nun in Graz und in Czernowitz. Schließlich Berlin, die Friedrich-Wilhelms-Universität, 3 Jahre lang weiterhin Ökonomie, wenngleich ohne Examen. Der Vater in Linz ist trotzdem einigermaßen zufrieden, erst recht als Bahr brav sein Freiwilligenjahr beim Militär ableistet. Zur Belohnung finanziert er dem Sohn ein letztes Jahr und Bahr wählt Paris. Bahr zieht auf den Montmartre. Wie könnte es anders sein? Er trägt Strohhut und bewohnt eine winzige Mansarde, hungert und liest. Liest und begegnet Mallarmé, Rimbaud, Verlaine und Baudelaire. In Paris entdeckt Bahr seine Künstlerseele, wie er später in seiner Autobiografie schreibt.
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Das Schillerwort kehrte sich in meinem Mund jetzt um. Nur die Kunst nahm ich ernst. Das Leben schien mir höchstens zum Spaße gerade noch gut genug.
Nun, auch einen Ästheten überfällt mitunter die Lebenswelt. Auch ihm knurrt der Magen, wenn er leer ist. Von zu Hause kommt kein Wechsel mehr. Und so ist Bahr dankbar, als ihn im Mai 1889 der Ruf des Dichters Arno Holz ereilt, den er aus den Berliner Studienjahren kennt.
Hurra, in Berlin geht's endlich los. Wir haben eine freie Bühne gegründet. Das Alte kracht in allen Fugen. Ein junger Verleger ist gefunden. Dieser tapfere S. Fischer will eine revolutionäre Zeitschrift gründen. Sie soll auch Freie Bühne heißen. Brahm zeichnet als Herausgeber. Wollen Sie mit mir redigieren?
Bahr will. Und tatsächlich, Berlin ist im Aufbruch, auch politisch. Der Germanist Peter Sprengel.
Kaiser Wilhelm II. Ist ja am Anfang mit einigen Erklärungen hervorgetreten, die sogar Hoffnungen auf soziale Veränderungen weckten. Jedenfalls wurde das Sozialistengesetz abgeschafft.
Und Bismarck als Krautjunker beschimpft und auf sein Gut in Pommern geschickt.
Der Kolonialismus bekam ein größeres Plus vorne ran geschrieben und es sah aus, als würde von Berlin aus sich Europa erneuern.
Und die Kunst?
Berlin war auf einmal literarisch geworden. Es fieberte von Literatur. Fieberte fürs Neueste. Aber was ihnen für das Allerneueste galt, war jener Naturalismus von der plattesten, dem Buchstaben öder Wirklichkeit gläubigen Art, die im Westen inzwischen längst schon wieder beim alten Eisen lag.
So betreibt Hermann Bahr an seinem Stammplatz im Café Kaiserhof schon die Überwindung des Naturalismus. Und sein Job bei der Freien Bühne, der neuen Literaturzeitschrift des noch jungen Fischer Verlags?
Schon sein Stil gefällt dem Herausgeber der Freien Bühne, dem Naturalisten Otto Brahm, gar nicht. Auch das persönliche Auftreten. Er spricht von einem parfümierten Ekel.
Es kommt zum Krach. Bahr packt die Koffer. Zunächst reist er nach St. Petersburg, wo er durch Zufall Eleonora Duse trifft. Die Duse, die große italienische Schauspielerin. Er wird sie in den Westen holen, ihre Karriere fördern und begleiten. Im Frühjahr 1891 ist Bahr zurück in Wien, in der K&K-Monarchie.
Österreich ist ein ganz merkwürdiger Staat. Einerseits hat so eine Stadt wie Wien auch sämtliche urbanen Errungenschaften, neue Technologien, Elektrizität, die Beschleunigung in der Großstadt, sowohl was die Verkehrswege anbetrifft, wie die Kommunikationswege, etwa Rohrpost und dergleichen.
Doch gleichzeitig ist der Staat seltsam zurückgeblieben.
Es gibt den Adel, der alles zu sagen hat. Es ist schon seit ewigen Zeiten Kaiser Franz Josef an der Macht, seit 1848, also schon ein sehr alter Herr. Und eigentlich besteht der ganze Staat nur noch durch diese Personalunion des Kaisers selbst. Denn er besteht ja aus ganz, ganz vielen einzelnen Nationen. Man spricht ja immer vom Vielvölkerstaat.
Schlagobers und Johann Strauß, die Fiaker auf dem Ring, Kutscher mit Pelerinenmänteln, des Kaisers Konterfei in jedem Konditorschaufenster. Das reicht nicht, um das Vielvölkergemisch politisch zusammenzuhalten.
Sehr viele Migrationen finden statt aus dem Osten. Die Ostjuden zum Beispiel, die zahlreich nach Wien drängen. Also es ist eine große Stadt, auch mit einer großen Peripherie. Wenn man sich vorstellt, allein der Eid, den die Soldaten, die jungen Rekruten leisten mussten, wurde in 10 Sprachen oder noch mehr abgelegt.
Bahr hat, als er 1891 nach Wien zurückkehrt, seinen alldeutschen Traum längst ausgeträumt, ist Österreicher, nein, Austropäer, wie er es nennt, durch und durch. Sein Mitbringsel in die Alpenrepublik, die europäische Moderne. Die Literaten des jungen Wien warten schon und harren ihrer Entdeckung. Wo?
Man traf sich natürlich im Kaffeehaus, das berühmte Café Grinsteidl in Wien. Man traf sich bei Dr. Schnitzler, Kärntnerring, so und so viel. Zu so Sonntagsbrunch, würde man heute sagen, also mit Cognac und diversen literarischen Gesprächen.
Hermann Bahr mittendrin.
Er trug ganz die Tracht eines Montmartre-Menschen.
Der Schriftsteller Felix Salten über Hermann Bahr.
Pepita-Beinkleider, Sakko aus braunem Samt und dazu den Zylinder. Er regte alles auf und regte alle an durch die Verwegenheit seines Geistes, der nur so Funken sprühte.
Bahr sprüht Funken und zieht Strippen, vermittelt, schickt seine Entdeckungen zum jungen, aufstrebenden Fischerverlag in die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs.
Also Wien wurde in Berlin berühmt gemacht.
Peter Sprengel.
Tatsächlich war Berlin ja damals mit Abstand das wichtigste publizistische Zentrum im deutschen Sprachbereich.
Bahr, im Wiener Kaffeehaus sitzend, korrespondiert mit halb Europa, schreibt täglich Kritiken. Schier unglaubliche 100.000 Zeitungsartikel hat nach seinem Tod Bahrs Ehefrau archiviert, die Wagner-Sängerin und einstige Gustav Mahler-Geliebte Anna von Mildenburg. Bahr war nicht nur Kritiker, er hat auch selber Theaterstücke verfasst und 7 Romane geschrieben. Bemerkenswert sind die nicht, sagt Elsbeth Dangel-Peloquin von der Universität Basel.
Weil die alle ziemlich, wie soll ich sagen, die sind plakativ. Das sind interessante Zeitdokumente, aber mehr eben nicht.
Hermann Bahr hat schon zu Lebzeiten viel Schelte bekommen.
Er wurde sehr früh sehr angegriffen.
Weniger, weil seine Romane so schlecht waren, sondern weil der Verwandlungskünstler Bahr dazu neigte, alle paar Jahre einen neuen Trend auszurufen und das Gegenteil von dem zu behaupten, was eben noch sein Credo war. Sprunghaftigkeit warf man ihm vor, nannte ihn die Wetterfahne der Kaffeehausintellektuellen.
Er war das Lieblingsfeindesobjekt von Karl Kraus.
Dem anderen großen Kritiker der Wiener Moderne und Herausgeber der Satirezeitschrift Die Fackel.
Wenn man mal Die Fackel durchforstet mit dem Namen Hermann Bahr, dann findet man, glaube ich, am meisten Einträge von allen Personen, die in der Fackel behandelt werden.
Mit Schimpf und Spott übergoss Kraus den wetterwendischen Herrn aus Linz. Peter Sprengel von der FU Berlin sieht Bahrs geistige Beweglichkeit dagegen positiv.
In Bezug auf einen Kritiker, der am literarischen Leben seiner Zeit teilnimmt und das mitgestaltet, gibt es, finde ich, kaum ein besseres Lob, als zu sagen, beweglich und den anderen voraus.
Und Elsbeth Dangel-Peloquin über Hermann Bahr?
Er ist eine wahnsinnige Quelle für das gesamte Theatergeschehen von 1890 bis, sagen wir, 1920 war er ja dann sogar noch Dramaturg am Burgtheater. Er ist für die ganze Kunstszene der Zeit ein unglaublicher Dokumentalist. Wenn man das junge Wien irgendwie begrifflich fassen will, wenn man da so ein paar Schlagwörter haben will, ich finde ihn einen genialen Popularisator.
Beispiel Dekadenz. Jene Strömung, der Bahr seine Hinwendung zu Literatur und Kunst verdankt.
Niemand erklärt einem so schön, was eigentlich Dekadenz ist. Das ist wieder Romantik, aber diesmal eine Romantik der Nerven oder so. Also er hat immer so schöne Begriffe, die natürlich, wenn man sie genau anschaut, nicht immer stimmen, aber die man sich gut merken kann. Da ist er wirklich begabt.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Hermann Bahr, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.